Lukas, hast du mal als Kind, bist du da manchmal ins Wohnzimmer geschlichen und hast dir Filme angeschaut? Hattest du sowas mal?
Soll durchaus vorgekommen sein, ja, tatsächlich.
Das ist für unsere heutige Folge, könnte das eine gewisse Rolle spielen.
Oh, ich bin gespannt.
Es ist gruselig.
Gruselig.
Ihr seht es schon an unserem Design, wenn ihr uns bei YouTube schaut, statt uns im Podcatcher zu hören. Es wird auch für euch noch gruselig, wenn ihr uns nur zuhört, aber wenn ihr uns zuschaut, dann seht ihr schon, dass unser Setting heute ein anderes ist. Nicht nur, weil wir in unserem alten Büro sind.
Für die ganz alten Fans, die erkennen es vielleicht sogar wieder. Hier haben wir auch, ich weiß nicht, oder hatten wir jemand schon mal aufgenommen?
Ja, haben wir, aber nicht mit dem Hintergrund.
Und wir hatten hier unsere Streaming-Show hatten wir hier auch aufgenommen, wo wir mal auf Twitch unterwegs waren für ein paar Monate. Da kommt diese Räumlichkeiten auch vor. Ansonsten für die Leute, die uns so zuhören, ihr müsst euch das als langen Putin-Tisch quasi das vorstellen. wo in der Mitte haben wir ein paar Kerzen aufgestellt. Ja. Im Hintergrund sehen wir einen größeren Fernseher und dort sieht man einen Kürbis. Einen schönen Halloween-Kürbis.
Und damit haben wir eigentlich auch das Thema schon, die Agenda schon gesetzt. Es ist nämlich die Halloween-Folge, auch wenn ihr wenn Halloween schon durch ist, solltet ihr die hören. Es ist wieder soweit. Der Schocktober ist da. Wir haben uns ja bis
Hatten wir letztes Jahr nicht in Schauer August gemacht?
Ja, genau. Wir haben beim letzten Mal gemacht, wir machen natürlich nicht den Mainstream mit und haben schon den sozusagen die Halloween-Zeit vorgezogen. Aber ich muss sagen, ich bin auch so ein bisschen jetzt, dadurch, dass es jetzt früher dunkel wird und wenn ihr die Folge gehört habt, ist ja auch, oder gerade hört, frisch, wenn sie rauskommt, dann ist ja auch Zeitumstellung wieder gewesen. Gott weiß, wie lange es das noch gibt mit der Zeitumstellung, aber es heißt, es wird noch früher dunkel und deswegen für mich ist auch so ein bisschen die Zeit schon wieder da, wo man sich mal einen Gruselfilm oder eine Gruselserie angucken kann. Und darüber wollen wir heute sprechen, aber bevor wir das tun, unser Standard
Repertoire. Die Leute haben schon drauf gewartet, hoffe ich doch, denn wir sind nämlich das Filmmagazin.
Genau.
Ich bin der Martin.
Und ich bin der Lukas.
Und wir machen das Filmmagazin. Und wir treffen uns einmal in der Woche, um über Filme, Serien und alles drumherum und nebenbei zu sprechen und besprechen. Häufiger auch abseits von aktuellen Releases, manchmal kommt das auch vor, aber auch sehr gerne hinter die Kameras geschaut oder irgendwelche alten Erinnerungen hervorgekramt, wie es auch heute darum gehen soll. Ihr könnt uns sehr gerne auf jeden Fall auch immer schreiben, wenn ihr selber Ideen habt, über was wir mal sprechen könnten oder eure Gedanken zur letzten oder vorletzten oder vorvorletzten Folge. Da vor allen Dingen auf Instagram sind wir sehr gut erreichbar, auch über unsere Webseite filmmagazine.audio. Ansonsten auch wahrscheinlich dann demnächst auf Blue Sky bestimmt.
Ladet uns ein,
genau, wenn ihr Invites habt.
Wobei ich habe ja so mein Mastodon-Herz jetzt entdeckt.
Stimmt, Lukas ist wieder ein bisschen mehr auf Mastodon unterwegs. Ja, deswegen
machen wir eine Mastodon-Instanz mal. Filmmagazin Mastodon-Instanz.
Aber da gibt es nichts auf jeden Fall zu finden, Lukas Görlach. Wenn ihr da ihnen folgen wollt, dann könnt ihr es dort.
Das stimmt. Ansonsten per Mail geht auch. mail@filmmagazin.audio.
Ja.
Kommt auch ab und zu immer mal eine Mail, das ist ganz schön. Ich muss sagen, ich schreibe lieber Mails zurück, als irgendwie bei Instagram irgendwie
also
auf Kommentare zu antworten.
Also ich verschicke ja am liebsten noch Faxe, muss ich sagen. Also schreibt mir per Fax.
Muss vielleicht dazu sagen, wir haben uns heute schon mal ein Bier aufgemacht. Das haben wir die letzten Folgen immer nie gemacht bis jetzt, also wenn ihr uns zuguckt. Weil meistens nehmen wir auch tatsächlich irgendwie nachmittags auf oder wir haben noch irgendwie Termine oder noch nach der Arbeit, keine Ahnung. Heute ist zwar auch nach der Arbeit, aber wie man im Hintergrund bei uns in den Fenstern schon sehen kann, es ist schon dunkel und wir haben heute auch noch Abendprogramm. Vielleicht gucken wir uns sogar noch einen Horrorfilm an. Mal schauen. Aber jetzt reden wir mit euch erstmal über was Gruseliges und zwar nicht unbedingt über Horrorfilme. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe, glaube ich, nur einen Horrorfilm überhaupt
dabei. Das ist schon mal interessant. Also ich habe mal eine Kategorie zusammengefasst, da sind drei Filme, die ich zusammengefasst habe, aber mache ich mal als eins. Also ich hätte zwei Horrorfilme und einen eigentlich nicht Horrorfilm, die ich genommen habe. Denn es soll um Filme gehen, die uns in der Kindheit sehr beeindruckt haben, eher negativ, kann man sagen, beeindruckt haben, die wir vielleicht etwas zu früh geschaut haben und die uns wirklich verängstigt haben. Ich glaube auch, ich würde mal auch schon mal die erste These hinausstellen, ich glaube, so gruselig waren Filme halt nie, also so in der Kindheit, da waren Filme nie gruseliger als dann. Also selbst heute, wenn du dir heute einen richtig krass gruseligen Film anschaust, der Effekt ist nicht so krass, als hättest du sie als Achtjähriger angeschaut. Ja. Da ist irgendwie die größte Wirkung, weil du noch nicht so reflektiert bist, du hast noch nicht so viel gesehen, du bist einfach noch nicht so gefestigt, dass dann solche Filme auch nochmal so eine größere Wirkung haben können.
Du kannst es dir rational noch nicht so erklären. Also für mich ist so Sinnbild, aber ich habe den Film nicht mitgebracht, weil ich da jetzt kein großer Fan bin wobei ich weiß, du bist ja eigentlich, glaube ich, ein Fan von Ghostbusters.
Ja.
Ich gar nicht, aber das ist zum Beispiel für mich so eine Erinnerung, die da passt. Wir haben eine Cousine von mir, die weiter weg gewohnt haben, die kamen damals manchmal, die waren ein bisschen älter, 3-4 Jahre älter, da ist der erste Einflusspunkt, ne? Mhm. Ältere Geschwister oder Verwandte oder Freundinnen, die dann mal kommen, und die haben dann Ghostbusters geguckt, und ich muss viel zu jung dafür gewesen sein, ne? Ich glaube, der ist ja ab 12, also mit Eltern ab 6, und ich muss so 5, 6 gewesen sein, keine Ahnung. Die haben den dann im Fernsehen geguckt irgendwie, und ich habe dann nur so ein paar Szenen mitgekriegt. Ich fand das furchtbar gruselig.
Aber weißt du da noch so 1, 2 Bilder, die hängen geblieben sind?
Mm.
Oder irgendein Monster oder irgendwie irgendeine Szene?
Ich glaube, war das diese Szene, wo aus dem Stuhl oder aus dem Sessel irgendwie so ein verbranntes Viech rauskam oder so Hände oder so.
Hände, ja,
ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Das fand ich sehr gruselig. Oder auch so X-Faktor, das Unfassbare, habe ich jetzt auch nicht mitgebracht.
Habe ich auch überlegt, ob ich es reinnehme.
Habe ich jetzt nicht gemacht, weil das lohnt vielleicht nochmal für eine separate Folge. Aber da zum Beispiel waren auch viele Geschichten dabei. Damals, die ich mir angeguckt habe, wo du schon vorher wusstest, oh Gott, ich werde wieder Bauchschmerzen. Und auch wir haben in so einem älteren Fachwerkhaus gewohnt, und wenn es dann nachts immer knackte, so die Balken und so. So ein altes Haus ist ja nie still, das weiß man ja.
Es arbeitet.
So ein altes Haus arbeitet. Das war super gruselig immer. Aber dieses Gefühl, und das kommt nicht wieder. Also ja. nur in Teilen. Ne? Ich finde, auch wenn man sich alleine vor allem gruselige Filme anguckt und dann irgendwie noch abends alleine mal im Bett liegt und niemand da ist oder so, dann wirken die auch nochmal ganz anders. Aber so, dass es wirklich so diese kindliche Art von Angst oder Schauder oder Schrecken ist, die kommt nicht wieder, da stimme ich dir vollkommen zu.
Ja. Ist vielleicht auch gut so. Man muss sagen, dass man sich dann so weiterentwickelt hat, dass es da so krass nicht mehr ist. Und man muss auch sagen, wo ich die richtig guten Horrorfilme, da habe ich schon nochmal, dass ich das mit mir mit ein paar Tage oder für den Zuhause-Lauf schon mal nochmal mit mir mittrage und so ein schauriges Gefühl irgendwie immer drin habe oder so ein Unwohlsein. Deswegen hat es ja auf jeden Fall schon noch eine Wirkung. Deswegen, aber ganz so wie als Kind, das ist aber, glaube ich, auch wirklich gut so. Ja.
Ich habe heute tatsächlich, ich habe dann mal geguckt, wann ich diese Filme geguckt habe, und ich habe nur einen, den ich wirklich als Kind geschaut habe. Mhm. Nee, zwei, die ich als Kind geschaut habe. Die anderen sind eigentlich so eher aus der Jugendzeit, und da ist mir mal aufgefallen, dass diese Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien vielleicht gar nicht so eine schlechte Arbeit macht.
Oder auch die FSK. So, als Orientierung, wenn du halt weißt, es ist ab 6, 12 oder 16 oder halt 18, das in den allermeisten Fällen passt das schon ungefähr.
Also ich blick da auf den, das kann ich dann darüber sprechen, wenn wir über den Film sprechen. Ich schaue da mittlerweile sehr kritisch drauf. Den hätte ich vielleicht nicht gucken sollen mit 14, 15. Das war nicht clever, auf jeden Fall. Aber gut, kommen wir noch drauf. Wenn ihr Filme habt, die euch als Kinder nachhaltig beeindruckt haben.
Ob Horrorfilm oder nicht Horrorfilm, alles möglich.
Vor denen ihr Schiss hattet, mir hat zum Beispiel jemand gesagt, der Glöckner von Notre Dame am Anfang, gruselig, den ich überhaupt nicht gruselig verbinde, weil den zum Beispiel, da bin ich übers Hörspiel reingekommen und kannte sozusagen die Geschichte und alles schon.
Aber wenn das schon ein bisschen düsterer aufgemacht, muss ich auch eigentlich sagen, fast jeder Disney-Film auch zu den 90er.
Bambi habe ich ganz oft gelesen als Film, weil die Mutter stirbt ja am Anfang.
Tarzan,
ja, auch.
Auch stimmt. Da weiß ich auch noch als Kind, dass ich das sehr gruselig fand. Den Geparden ist es, glaube ich, der da die Familie von Tarzan tötet, wie der dann halt auch inszeniert ist und wie er dann auch nochmal gegen ihn kämpft, dann nach 30, 40 Minuten im Film. Das fand ich wahnsinnig gruselig, weil ich dann von diesem Panther so wahnsinnig oder Gepard so Angst hatte. Mhm. Aber das war noch nicht ganz so krass wie die drei Filme, die ich jetzt mir dann rausgesucht habe. So, wer möchte denn gerne anfangen?
Puh. Schnick, schnack, schnuck.
Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck.
Der alte Stein hat nicht funktioniert. Ich habe Papier und Martin Stein. So, ich fange mal an. Ich fange an mit einem Film, den ich tatsächlich als Kind gesehen habe und der nicht unter die Kategorie Horrorfilm fällt, aber Animationsfilm. Und zwar ein Film aus dem Jahr 1978 aus Großbritannien. FSK 6.
Oh, warte. Das ist Watership Down.
Exakt. Watership Down oder Unten am Fluss, wie er bei uns hieß oder als Alternativtitel angegeben wird. Hasen. Wenn euch das was sagt, vielleicht habt ihr auch die Netflix 2018 Netflix neue Serie, die mit der BBC zusammen entstanden ist, gesehen, die so 3D animiert war. Oder ihr kennt den Film von Martin Rosen, der hat Regie geführt und der basiert, oder die Geschichte basiert auf dem Roman von Richard Adams, der ganz bekannt ist. ist eigentlich ein Film über Flucht und Vertreibung, muss man sagen, und dreht sich um Hasen, um eine, na, ich sag mal, eine Hasenkolonie, ich weiß nicht, wie nennt man diesen Verband, in dem Hasen leben, egal.
Ein Rudel.
Ein Hasenrudel, eine Rotte, ein Hasen,
Stamm,
eine Hasenfamilie, keine Ahnung.
Kolonie.
Die, ja, die leben zusammen in so einem riesigen Bau, unterirdisch natürlich, aber menschlichen Hierarchien, sage ich mal. Es gibt einen Anführer. Es ist aber nicht so diktatorisch, sondern eher so wie so ein Stamm aufgebaut mit dem Anführer als ältestem oder gewähltem Oberhaupt, der Entscheidungen trifft. Also es ist schon, wir sind schon irgendwie demokratische Strukturen auf jeden Fall. Wird noch wichtig für den Verlauf des Films. Und dann gibt es eben Hazel als Hauptfigur, als jungen Hasen, dessen Bruder Fiverr Visionen hat und Visionen von einem großen Unglück, das passieren wird, dass der Stamm vernichtet wird, und jetzt kommen die beiden Brüder sozusagen und warnen und sagen, wir müssen unbedingt gehen, also wir müssen hier weg, sonst werden wir alle sterben. Das trifft nicht so ganz auf offene Hasenohren, sondern der Stamm sagt, nee, wir wollen bleiben. Und die Jungen machen das dann quasi auf eigene Faust. Ein paar junge, unerfahrene Hasen, ein paar alte auch, Kranke, die sie mitnehmen. Und tatsächlich, als sie dann weg sind, kommen dann die Menschen und räuchern den Stamm aus, planieren alles, weil ein Wohngebiet soll entstehen. Und die ganzen Hasen sterben, werden vergiftet, das Giftgas im Prinzip. Und die Truppe der jungen Hasen macht sich dann sozusagen auf den Weg und erlebt Abenteuer, die mäßig schön sind. Mäßig schön. Deswegen, ihr merkt schon, es ist eine Geschichte, die ist nicht ganz so einfach und die wird auch nicht ganz so einfach dargestellt. Diese Visionen, die Fiverr hat, die sind ziemlich, ziemlich erschreckend tatsächlich. Wir sehen auch ziemlich viel Blut. Es gibt dann auch Kämpfe zwischen den Hasen. Die befreien dann auch so Hasen, die eingesperrt sind, also quasi Kaninchen, die in einem Stall leben. Und da gibt es einen Hund, der ganz gefährlich ist. Es gibt einen Jäger, der auf die Hasen schießt. Es werden Leute verletzt, es sterben Hasen.
Aber gibt es immer so einen feindlichen Hasen auch?
Genau.
So ganz,
ja. Deswegen, es gibt diese Ephrafa-Kolonie, die diktatorisch organisiert ist, mit Woundward als bösen Diktator, der dann besiegt werden muss. Es gibt dann regelrechten Krieg, in dem auch wieder Hasen sterben auf beiden Seiten. Genau. Und am Ende trotzdem das Gute gewinnt. Sie kommen quasi ins Watership Down, quasi das gelobte Land, und können dort leben. Und der Schluss ist im Prinzip, ich glaube, der Film ist alt genug, dass man spoilern kann, ist dann Hazel ganz alt und glücklich und wird dann vom schwarzen Hasen des Todes, vom schwarzen Kaninchen des Todes abgeholt und stirbt. Und dazu läuft Bright Eyes, gesungen von Artgar Funkel, also ein ganz großer Welthit, der dafür geschrieben worden ist. Und ja, also damit will ich sagen, auch das Ende ist nicht happy. Ja. Und das ist einer, der wird auch heute noch gesehen als einer der ernstzunehmendsten Trickfilme für Erwachsene und einer der ersten ernstzunehmenden Trickfilme
und
für Erwachsene.
Auch so ein Klassiker für Leute, habe ich zu früh gesehen, weil meine Eltern haben einfach gesagt, das ist ein Hasenfilm.
Ja, und nicht nur Eltern, sondern auch man munkelt, ne, dass auch die FSK damals gesagt hat, hey, ist ein Trickfilm, das ist klar für Kinder, FSK 6. War schwierige Einschätzung, weil ich finde auch nicht, dass er jetzt zu heftig ist, aber ich finde, eine 12 hat er verdient, sodass Eltern zwischen 6 und 12 wirklich noch entscheiden können, ob ihre Kinder, und mit 12 schickst du ja dein Kind dann auch nicht alleine ins Kino. Also ich finde, er sollte schon diese Parental Guidance Geschichte, die wir haben mit FSK 12, hätte er schon verdient gehabt, mindestens.
Weißt du noch, was sich da nochmal, hat sich wirklich verstört, diese auch die Gewalt, oder war es auch die Stimmung, oder auch wirklich, dass du den politischen Kontext irgendwie schon
den politischen hattest? Kontext, den habe ich damals, glaube ich, gar nicht so richtig. Ich habe den irgendwie, ich glaube, ich habe den 2013, 14, als ich hier nach Dresden gezogen bin und im Studium, den nochmal geschaut aus Interesse. Auch einfach, weil er mich nochmal interessiert hat. Und da ist mir dann sozusagen erst dieser politische Kontext klar geworden. Ne? Ich hatte auch das Buch nie gelesen. Also dieser politische Kontext, der ist als Kind vielleicht auch gar nicht so wichtig. Aber diese explizite Gewalt, die war schon verstörend, die war auch erschreckend. Und er hat auch wirklich, also das Setting ist einfach so, dass das ein ungutes Gefühl hinterlässt, muss man sagen. Also es ist nicht wirklich kein Feel-Good-Film. Ich denke, auch wenn ich heute noch dran denke, und das ist was zieht sich so ein bisschen durch, auch wenn ich heute noch dran denke, habe ich so ein flaues Gefühl im Magen, auch wenn ich finde, dass es wirklich einer der besten Zeichentrickfilme aus den 70er, 80er Jahren ist, die ich kenne, sag ich mal. Und vor allem also von westlichen Filmen, die für Erwachsene gedacht sind, von denen es halt nicht so viele gibt, Zeichentrickfilme. ist das wirklich ein toller Film, den man sich immer noch gut angucken kann, auf jeden Fall.
Hast du dir dann das Remake mal angeschaut?
Habe ich gesehen. Ja. Bis auf, dass ich es ein bisschen lame animiert fand und schade fand, dass es halt wirklich 3D animiert war.
Also und doch relativ billig aussehendes 3D, halt ja, so glatt.
War es aber inhaltlich ganz gut. Mhm. Also im Prinzip ist es der, also die Geschichte des Filmes natürlich und des Buches nochmal ein bisschen länger, glaube ich 6 Folgen oder 8 Folgen erzählt. Aber halt mit ein bisschen, nimmt sich ein bisschen mehr Zeit, logischerweise, weil es ist auch mehr Zeit in Minuten und die Story des Buches ist schon sehr zusammengedampft im Film. Wobei man sagen muss, der Film ist natürlich absolut liebevoll animiert, ne? Also es ist grandios animiert, ist sich immer noch gut guckt. Aber ja, war, würde ich heute noch sagen, ja. FSK 6. Wenn Schwierig. Ich Kinder hätte und die 6 wären, Watership Down ist auf jeden Fall kein Film, den ich zeigen würde.
Den hatte ich damals, glaube ich, auch so in ausschnittsweise immer mal gesehen, nie ganz, weil mich dann schon die kleinen Szenen immer auch direkt abgeschreckt haben, dass ich das nicht sehen wollte, weil ich dann direkt irgendwie einmal rumgesappt habe und dann irgendwie direkt gesehen habe, wie so ein Hase zerfleischt
wird. Der lief damals auch im Free TV auf jeden Fall.
Deswegen, also ist auch wirklich einer der Filme, wo man wirklich sagt, auf jeden Fall Achtung, guckt euch das mit, also die Eltern sollten schon dabei sein und lassen entscheiden, ob das wirklich okay ist. Aber super interessanter Film auf jeden Fall und gerade dann aus der heutigen Perspektive da auch die politische Aspekt mit reinzunehmen, der Demokratie gegen Diktatur und auch Vertreibung und wie Menschen sich halt der Natur eigen machen. Auch sehr interessant, deswegen auf jeden Fall super spannender Film, der wahrscheinlich aber auch wirklich viele Kinder verstört hat.
Ja.
So ein Film, der glaube ich auch, ich habe zumindest ein paar YouTube-Videos auch mir heute angeschaut, um mal ein bisschen gegenzuchecken, ob ich der Einzige war, aber glücklicherweise, ich glaube, ich war nicht der Einzige, der von Steven Spielberg sehr beeinflusst wurde, nachhaltig beeinflusst wurde. Der Mann hat nämlich in den 80er Jahren einen Film gemacht, der mich sehr, sehr lange, viele Jahre geprägt hat. Da habe ich nämlich mit 6 Jahren habe ich E.T. gesehen.
Ja.
Und E.T. war für mich so das Paradebeispiel von, eigentlich ist es ja nicht, soll es nicht gruselig sein, es ist ein süßes Alien. Mhm. Ihr alle kennt die Geschichte von E.T. Ein Alien landet quasi auf der Erde oder landet mit seinem Raumschiff, mit seinen Artgenossen, weil die machen gerade ein paar Pflanzenproben, untersuchen ein bisschen was, aber auf einmal kommen die Menschen, sie flüchten ganz schnell, aber ein Außerirdischer bleibt zurück, das ist E.T. Und der trifft dann auf Elliot, auf eine Vorstadtfamilie und die freuen sich an und erleben ganz viele Abenteuer. Aber für mich war halt ich habe mir diese Szene jetzt auch gerade nochmal angeschaut, wo dann das erste Mal Elliot auf E.T. trifft. Es ist ja so in einem Schuppen, in so einem Kornfeld, also ringsherum ein Kornfeld und dann ist da irgendwie das Haus von der Familie von Elliot, die haben da auch einen Schuppen und da hat sich irgendwie der E.T. drin versteckt und da finde ich, man merkt aber trotzdem, dass natürlich Steven Spielberg eigentlich als Horrorfilmer angefangen hat. Ne? Er hat diesen Highway-Film gemacht, das war sein erster, glaube ich, Duel, der ist ja auch schon Thriller-Horrorfilmmäßig angehaucht und dann natürlich sein großer Durchbruch, der Weiße Hai, auch ein ganz klassischer Horrorfilm und deswegen, das merkt man ihm auch in der Art und Weise, wie er E.T. am Anfang erstmal inszeniert, weil man sieht ihn erstmal nicht. Mhm. Also man sieht nur Gliedmaßen und was man vor allen Dingen sieht, sind seine fucking langen Finger.
Gibt's da nicht auch so eine Szene, wo er so die Treppe hochkommt und man sieht erstmal die Finger so um die Ecke kriechen und so?
Genau, genau.
Ja.
Man sieht auch wieder so, das ist dann so eine Treppe oder so ein Gewinde, wo dann so mehrere kleine Hölzer sind, wo dann so die Hände so durchkommen erstmal. Das war für mich absolut furchtbar als Kind. Diese langen Hände und dann am Ende, wenn man ihn noch ganz sieht, dieser Herzkopf.
Ja.
Das war für mich nie süß. das war für mich immer verstörend, wie er ausgesehen hat. Deswegen hat mich das wirklich viele Jahre lang verfolgt und meine Familie hat sich immer ein bisschen auch drüber lustig gemacht. Also liebevoll drüber lustig gemacht, dass mich E.T. so verstört hat, dass ich habe dann wirklich auch nur 10 oder 15 Minuten von dem Film, das passiert ja direkt auch am Anfang, wo er das erste Mal vorgestellt und auf Elliot trifft, danach musste ich direkt ausmachen, weil das ging für mich nicht. weil ich irgendwie so davon beeindruckt war davon, dann natürlich auch, weil das auch so eine ganz spezifische Lichtsetzung natürlich ist, wo dann E.T. erstmal so aus dem Dunkeln kommt und das dann irgendwie wirklich jahrelang erstmal dann so, weiß ich, bestimmt bis 6 bis 8 oder bis 9 Jahren erstmal Albträume von dem E.T.-Wesen gehabt. Obwohl das natürlich eigentlich gar nicht so gewollt war, aber zumindest laut den Kommentaren bei YouTube gab es einige auch, die durchaus davon beeindruckt waren und die das vielleicht ein bisschen zu jung gesehen haben oder einfach dann mit 6 Jahren ist ja auch noch so ein Alter, wo man sagt, da kann man schon Filme sehen, da versteht man doch, was sind Filme, das ist nicht real, aber irgendwie nimmt man es natürlich schon voll wahr. Und da kann natürlich Szenen, die durchaus schaurig gemeint sind, kann man auf, sind dann wirken auf einmal so viel stärker. Und bei mich war, oder für mich war auf jeden Fall die E.T.-Figur so eins dieser Figuren, die mich so wirklich beeindruckt haben. Negativen Sinne erstmal. Aber ich finde es dann trotzdem beeindruckend, wie sehr dann diese kleinen Szenen eigentlich nur diese, ne, wie er erstmal nur die Hände gezeigt, wie sie den langen Finger, der macht ja auch eigentlich, der hat ja dann auch eigentlich Smarties da in die Hand oder Süßigkeiten und gibt die Elliot, also eigentlich auch lieb gemeint. Also er ist ja nie bedrohlich eigentlich. Nee. Er ist ja eigentlich nur, er ist halt nicht menschlich und wird erstmal nicht ganz gezeigt, weil man soll nicht noch erstmal ein bisschen kennenlernen und ein bisschen auch erstmal im Mysterium, wie sieht denn diese Alien überhaupt aus? Aber für mich war das absoluter Horror.
Ja, kann ich verstehen. Also ich habe den als Kind nie gesehen. Ich habe den tatsächlich erst mit über 20 gesehen. Fand ihn auch nie süß. Also,
so.
Ja. Womit mache ich weiter? Ich mache mit einem Film weiter, den habe ich als Jugendlicher gesehen. Der kam 2008 raus und ich glaube, ich muss ihn dann auch so in der Dreh gesehen haben. Das heißt, ich war 14, 15. Früh, Ende 14, Anfang 15. Und ich muss sagen, also das ist vielleicht auch so eine Phase, das ist wirklich ein Horrorfilm. Und ich muss auch sagen, das ist vielleicht so eine Phase in dem Alter, wo man sich das erste Mal damit auseinandersetzt, ne? Wo man erstmal natürlich auch cool sein will. Dann hatten wir da einen Freund oder jemand in der Klasse, der hatte eine halbwegs gute Internetverbindung fürs Dorf und er hat immer die ganzen Filme legal gedownloadet.
Auf den Plattformen.
Ja. Die wobei alle kennt. Bei diesem Film wäre es tatsächlich gar nicht möglich gewesen, an den ranzukommen. Das ist nämlich der mit der Bundesprüfstelle, die eine Jugendgefährdung festgestellt hat.
Liste A oder B?
Ja, eins. Also,
nicht ganz schlimm.
Nicht ganz schlimm. Also
die B
nicht,
ist die schlimmste.
Nicht verboten, nicht verboten, sondern halt nicht
zum Verkauf.
Nicht zum Verkauf freigegeben.
Also nur unter der Ladentheke.
Genau, den gab's. Also. Genau, man muss danach fragen sozusagen, beziehungsweise im Filmverleih damals noch in Videotheken danach fragen und konnte sich den ausleihen. Spielte bei uns auf dem Dorf keine Rolle, gab's gar nicht. Also, deswegen haben wir den gesehen, und zwar Martyrs aus Frankreich, ein französischer Film. Frankreich hatte so eine Phase, glaube ich, ich weiß nicht, ob die immer noch andauert, aber die von Horrorfilmen, die ziemlich explizit waren und die ziemlich brutal und schlimm waren, also deutlich heftiger als alles. Das war ja auch so die Zeit, wo diese ganzen Saw-Splatter-Geschichten kamen. Und die Saw-Geschichten...
Ende 90er, Anfang 2000.
Nee, Mitte, Ende 2000er. Und da waren auch dann so, das war so plump. Ne? Saw zum Beispiel haben wir in dieser Zeit auch geguckt, ne, um auszutesten. Und natürlich war das gruselig und schlimm. Aber ich fand das nie so, ich fand es immer so, also natürlich hat man dann auch davon geträumt und so, ne, was ja auch schon kein gutes Zeichen ist. Aber das war halt so plumpes Blätterzeug. Ne? Willst du ein Spiel spielen? Oh Gott. Gore.
Ja.
Und diese französischen Filme, da gehört glaube ich auch wesentlich der andere, High Tension oder so, waren die übel. Also die haben auch so eine psychologische Ebene noch gehabt und Martyrs tatsächlich auch. Hat auch in Deutschland, glaube ich, gar keine Kinoveröffentlichung dadurch natürlich gehabt. Und also ganz kurz, ich fasse es nur ganz grob zusammen. Es geht um eine vermeintlich zwei Frauen, die geht es um so eine Familie, wo die eine Frau ihre ehemaligen, Peiniger wiederfindet, die umbringt und so weiter. Das ist aber nur der Anfang. Am Ende geht es um so eine Art Geheimsekte, die Menschen foltert, und zwar so extrem foltert, bis diese in so einen vermeintlichen Martyrstudium, also Stadium kommen, also so einen Märtyrer ist das deutsche Wort, Stadium kommen, in dem dann so der Film, die Erzählung des Filmes, die Seele sozusagen den Körper schon verlassen hat, aber der Körper noch lebt. Und wenn man jemanden, so sagt diese Sekte, wenn man jemanden aus diesem Stadium wieder zurückbekommt, also die Seele wieder zurückkommt, dann kann diese Person berichten, wie es im Tod ist, sozusagen. Und das ist der Glauben dieser Sekte und deswegen machen sie das mit den Menschen. Und dann gibt es auch so eine Szene, wo das erklärt wird, sozusagen. Und es wird anhand von Fotos, die dort in diesem Keller an der Wand hängen, erklärt. Und da gibt es unter anderem auch Unfallopfer und die haben dann so ein besonderes Leuchten in den Augen, an denen man dieses Märtyrerstadium erkennt. Wie es heißt, also es ist eine interessante religiöse Betrachtung, sag ich mal. Die die aber nichts mit, also wo gesagt wird, es hat nichts mit Religion zu tun, weil es gibt tatsächlich, wenn so Anleihen gesucht in unterschiedlichen Weltreligionen auch, die es dort auch gibt, also nicht nur im Christentum, sondern es gibt auch so eine chinesische Folter-Tradition in Anführungsstrichen, wo das auch darauf hinausläuft und so. Daran bedient man sich. Aber am Ende, ey, echt, ich will es nicht mal sagen, weil das ist, man braucht es auch nicht wiederholen. Es ist so, werden diese Foltergeschichten, die werden gezeigt, explizit gezeigt und teilweise auch nicht explizit gezeigt. Und die sind so übel und heftig.
Dafür gibt es wahrscheinlich das Wort markerschütternd.
Ja, tatsächlich. Markerschütternd ist ein gutes Wort und ich kann diese Wertung der BPJM, den nicht zum Verkauf verfügbar zu machen, kann ich total verstehen. Und wir haben uns den damals angeschaut, nicht gemeinsam, sondern wir haben uns den damals irgendwie abgesprochen, so vor einer Klassenfahrt angeschaut. Ich weiß nicht mehr, wo wir zur Klassenfahrt gefahren sind, aber wir sind abends losgefahren. Ich glaube, Sprachreise nach Rom war das damals irgendwie. 9. Klasse? Kommt hin, ne? 14, 15? Irgendwie sowas.
Ja, ja, ja.
Und wir haben gesagt, okay, wir fahren abends um 10 fahren wir los, damit wir über Nacht fahren. Und damit keiner von uns alleine zu Hause schlafen muss, schauen wir uns den an, bevor wir da losfahren.
Ist ja eigentlich gar nicht so unclever.
Nee, es war auch nicht so unclever, deswegen waren wahrscheinlich die Effekte dieses Films dann auch nicht so ganz so schlimm, unmittelbar, aber das ist wirklich was total hängen geblieben ist, auch negativ hängen geblieben ist, und wo ich auch tatsächlich, wo du davor sitzt, am Computer damals geguckt, wo du dann davor sitzt und manche Sachen gar nicht sehen willst, selbst wenn du sagst, so, ich bin cool und ich finde so.
Aber einerseits auch wieder interessant, weil du dann zum ersten Mal vielleicht so richtig krass deine Grenzen kennenlernst.
Ja, also
was für dich
absolut,
also gewaltmäßig.
Ja, absolut Grenze überschritten.
Ja.
Wobei ich sage, ich habe den dann auch später, viel später, glaube ich, fast 10 Jahre später dann nochmal zumindest in Ausschnitten geschaut. Ich weiß gar nicht mehr warum. Und ich finde es immer noch zu übertrieben und es muss nicht sein. Aber es ist ein guter Film. Das, was er anspricht, ist er wirklich, also finde ich, er spricht interessante Fragestellungen an. Aber
ja, das ist eine große Frage, ne? Das es gibt natürlich einige solcher Filme, die Grenzen austesten.
Ja.
Die wollen natürlich damit auch immer was erzählen oder auch allein provozieren. Allein das Provozieren kann ja auch schon interessant sein. Wir hatten ja auch mal vor ganz, ganz Ewigkeiten im Filmmagazin auch so diese Skandalfilme.
Ja.
Da hatten wir auch Lars von Trier ist ja auch so einer der bekanntesten Skandalfilme oder Filmemacher, die wirklich auch Grenzen austesten. Nicht nur was Gewalt angeht, sondern auch noch andere Sachen, wo man auch Grenzen eigentlich zieht in unserer Gesellschaft. Das ist natürlich interessant, wenn man mal hier jemand sagt, hey, ich übergehe die mal und wir sprechen mal darüber, warum es diese Grenzen gibt und ist es gut, dass es die gibt. Vielleicht, und wenn wir am Ende auf das Ergebnis kommen, ja, ist es gut, dass es diese Grenzen gibt, ist es vielleicht ja auch was dabei gelernt. Und gerade ja das Thema ist natürlich schon was natürlich religiös was die Grenzen des Körpers, des menschlichen Körpers sein kann und wie weit Folter gehen darf, ob auch danach der Folter ein neuer Mensch quasi entsteht, ein anderer Mensch, der auf einmal eine ganz andere Beziehung zu sich hat, zu anderen hat, ist natürlich auf jeden Fall interessante Frage.
So eine Art Läuterung durch Schmerz. Das ist ja auch was, das gibt es schon in der Literatur, schon lange und so. Ne? Das ist
Aber auf jeden Fall, da muss man sagen, gut, dass es an sich Jugendbehörden gibt, die da eigentlich sagen, hier, absolut Achtung, wirklich nur Leute über 18 oder ab 18, die sich das anschauen dürfen.
Und in dem Fall wirklich nur auf Nachfrage. Glaube ich, zu Recht. Was man vielleicht noch, also du hast die Folge schon angesprochen, guck da mal bei uns im Folgenkatalog nach, kann man sich auf jeden Fall anhören. Da haben wir auch über den Schulmädchenreport, glaube ich, gesprochen und so.
War das, glaube ich, auch eine andere Folge? Aber ja.
Weiß ich nicht. Aber wir haben zum Beispiel auch eine Folge zur FSK gemacht. Das ist interessant, da haben wir auch mit der FSK gesprochen. Und uns das mal erklären lassen. Also schaut mal nach FSK bei uns im Pad, im Dingsbums. Na, wie heißt es? Auf der Website. So heißt das.
Dieses Ding da.
Ja. So, was hast du noch?
Ja, ich mag jetzt mal 3 Filme, packe ich mal in einem, mehr oder weniger, weil ich hatte einen Kindheitsfreund gehabt, bei dem war ich sehr häufig. Liebe Grüße an Fabian, falls er das irgendwann mal hört. Fabian hatte immer Horrorfilme im Angebot gehabt.
Ah ja, so Leute gibt's auch, ja.
Gibt's auch, naja, ich weiß gar nicht, ob wir die auf VHS oder schon auf DVD geschaut haben.
Okay, krass.
Aber auf jeden Fall muss es VHS oder DVD schon gewesen sein. Der hatte irgendwie durch seine größere Schwester oder durch seine Familie hatte der sowas vorgerichtet oder irgendwelche Verwandten, Bekannten hatte der auf jeden Fall immer wieder Horrorfilme. Und da bin ich halt dann so ab 11, 12 mit Filmen, die aber ab 16, 18 freigegeben waren, die wir uns da angeschaut haben. Zum Glück nichts Martyr-mäßiges. Das hätte mich auch, das wäre auch so eine Phase gewesen, wenn der irgendwie da wahrscheinlich aufgetaucht wäre, hätten wir uns auch angeschaut.
Ja.
Und da gab es besonders drei Filme, die für mich dann so hängen geblieben sind. Das ist einerseits, über den haben wir schon länger mal gesprochen, das ist Blair Witch Project.
Ja.
Da habe ich auch mal eine einzelne Folge dazu gemacht, wie auch dieser Film überhaupt gemacht wurde, wie dieser Hype um diesen Film entstanden ist. Auch einer der ersten Filme, die das Internet für sich genutzt haben.
Ja.
Das habe ich damals, wo ich den Film dann zum ersten Mal gesehen habe, gar nicht gewusst, dass da diesen Hype da war, auch schon dann ein paar Jährchen alt. Mhm. Deswegen, diese kannte ich gar nicht, aber der hat für mich trotzdem total eingeschlagen, weil das für mich auch mal das erste Mal eine andere Art von Horror war, der überhaupt gar nicht auf visueller Gewaltebene funktioniert hat, weil man sieht ja eigentlich kaum was, man sieht kaum echte Gewalt, echtes Blut, sondern ist ja eigentlich nur immer die Ankündigung, dass etwas Schlimmes passiert.
Ja.
Und er spielt ganz stark mit Atmosphäre und das war für mich absolut furchtbar. Da konnte ich gar nicht umgehen. Das hatte ich noch gar nicht gelernt, wie das ist. Und da kann ich mich auch erinnern, dass dann dieser Nachhauseweg...
Weil es auch so andauert, ne?
Es dauert natürlich auch und das ist wirklich auch hängen geblieben. Und ich bin, es ist, glaube ich, das waren 3-4 Minuten Laufweg zwischen unseren Häusern. Und allein dieser Weg war für mich so... bin ich so schnell gegangen, also in meinem Kopf zumindest bin ich mega schnell gegangen, weil ich das gar nicht aushalten konnte, weil dann war es natürlich irgendwie schon um 8 oder 21 Uhr, wo ich dann nach Hause gekommen bin, oder vielleicht war es auch 18, 19 Uhr. Mhm. Aber es war ja schon ein bisschen dunkel und ich bin dann ganz schnell nach Hause gelaufen, wo ich diesen Film gesehen habe. Aber das war einer auf jeden Fall, der super gut funktioniert. Aber die anderen beiden, die noch dazu sind, über den hatte ich jetzt den Film jetzt hier noch nicht gesprochen, war einerseits House of Wax.
Ja.
Ein ganz eigentlich trashiger Horrorfilm mit Paris Hilton auch in einer Nebenrolle, wo es darum geht, dass Jugendliche ganz klassisch, die in irgendein verlassenes Dorf oder so kommen, wo es so einen Typen gibt, der halt Leute in Wachs, in lebendem Wachs einkübelt und zu lebende Wachsfiguren macht.
Ja.
Und der zweite Film ist Jeepers Creeper. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst.
Den kenne ich nicht.
Das ist eigentlich so ein typischer Monsterfilm, wo auch, wo da zwei Jugendliche oder junge Erwachsene, die gerade vom Spring Break kommen, die entdecken so eine verlassene Kirche und da ist irgendwie vorher ist ein Auto stehen geblieben, was sie vorher so ein bisschen bedrängt hat. Deswegen gucken die sich so ein bisschen diese Kirche an, sehen da das im Keller, gehen wir mal in den Keller rein, was man halt so macht als junger Erwachsene, wenn man Gefahren nicht kennt, geht man einfach mal in so einen Keller rein und da entdecken sie, da ist ein Monster drin. Das ist dieser Jeepers Creepers oder dieser Jeepers Creeper, genau. Und der ist auch, das ist auch so ein Song von Louis Armstrong, irgendwie, da kommt dieser Name her und der ist irgendwie, wenn dieser Song kommt, dann kommt dieses Monster auch. Und das ist auch so ein Monster, das kommt irgendwie alle 23 Jahre, also das für 23 Tage.
Mhm.
Also ist es dann aktiv, tötet Menschen und der ist so ganz entstellt, sieht quasi ein bisschen aus wie eine Mumie. Und der frisst andere Menschen und nimmt dann die Gliedmaßen und Körperteile, die er gefressen hat, nimmt er zu sich. Also wenn er irgendwie ein Auge verloren hat, dann frisst er Menschen, nimmt das Auge von sich an und hat dann das Auge von dem Menschen.
Okay.
So. Und das erwähne ich jetzt nochmal so extra, weil Jeepers Creeper als auch House of Wax waren für mich, ich habe bis heute für mich eine der schlimmsten Art von Horrorfilmen, aber die ich mir auch gerne anschaue, aber die für mich auf jeden Fall funktionieren, ist Body Horror.
Ja.
Filme, die sich mit dem menschlichen Körper sehr stark beschäftigen, die Frage stellen, was passiert, wenn du ganz viel aus deinem Körper rausnimmst? Bist du das dann noch? Was kannst du dem menschlichen Körper antun? Oder was kannst du dem menschlichen Körper auch zufügen?
Dann schau dir Matthäus nicht an.
Ja, würde ich mir, glaube ich, auch nicht wirklich an, weil das mir auch zu krass wäre. Aber so Filme, die sich das irgendwie damit sich beschäftigen, die dann irgendwie, wie sich der Körper verändert, durch externe oder interne Sachen, das finde ich wahnsinnig furchtbar, aber auch interessant. Deswegen, wenn ihr das Filmmagazin kennt, einer meiner Lieblingsfilme ist ja Alien. Da spielt das natürlich auch eine ganz große Rolle, wo das Alien im menschlichen Körper gezüchtet wird oder sozusagen dann ausbricht. Das ist für mich in dem Rahmen, ist das für mich noch vollkommen okay. Also das finde ich super interessant und spannend und auch eklig, aber es ist für mich nicht so ganz markerschütternd. Mhm. Deswegen wäre vielleicht so was Martyrs, der noch 3 Schritte weitergeht, dann fast schon zu krass. Ich finde auch Die Fliege von David Cronenberg, der natürlich einer der Könige des Body Horrors ist oder der König schlechthin, auch ganz faszinierend, weil es da auch total darum geht, wann ist der Mensch doch Mensch? Wie sehr kann er sich verändern? Wie stehen wir eigentlich dazu, zu einer Evolution des Menschen oder so? Und deswegen war für mich, ich weiß halt nicht, ob Jeepers Creepers und House of Wax für mich das gestartet haben, weil es natürlich auch darum geht, weil zum Beispiel Jeepers Creepers endet auch damit, dass dann einer der Hauptdarsteller stirbt. Und dann die Augen von ihm in dem Jeepers Creepers wiederzufinden sind, weil der von ihm gefressen wurde. Und das heißt, es ist für mich auch noch ein totales Bild, das ich drin, weil der hat dann irgendwie sich den Kopf so abgeschnitten und hat den sich so auf den Tisch hingelegt und die Augen sind schon so rausgefallen und man sieht dann, dass dieses Monster hat diese Augen von dem, von dem jungen Erwachsenen da aufgenommen. Und bei House of Rex halt auch so ein, zwei Szenen, wie dann halt diese Jugendlichen dann im Wachs dann halt aufgehen und dann auch so der eine, die dann seine Freundin findet und die dann so aus diesem heißen Wachs befreien will und dann natürlich ihre komplette Haut dadurch abgeht. Das ist für mich auch ganz furchtbar. Und das ist auch so hängen geblieben. Aber finde ich dann, deswegen weiß ich nicht, ob diese zwei Filme vielleicht das gestartet haben, diesen Body-Horror-Faszination so ein bisschen, oder ob ich das schon immer in mir hatte und diese Filme das bloß aktiviert haben. Oder so ein bisschen, weiß man natürlich nicht.
Ich finde es spannend, dass das ist ja auch so eine Trope, also so eine Trope, die so narrativ das... Das so seit so vielen Jahrhunderten eigentlich schon interessant ist. Natürlich lässt sich sowas bestimmt auch zurückverfolgen in irgendwelche Jahrhunderte von vor Christus oder so. Aber so im aktuellsten, wenn du so Industrialisierungszeitalter nimmst, so seit Anfang des 19. Jahrhunderts, glaube ich, mit Frankenstein, Mary Shelley und so.
Ja,
das ist ja eigentlich genau, sind genau diese Fragen, ne? Und wenn du den Original Frankenstein, vielleicht mal nicht liest, sondern vielleicht ein Hörbuch hörst, weil das ist wirklich ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber da sind genau diese Fragen. Ne? Wie weit darf man gehen und wie sehr leidet man vielleicht dann auch, wenn... Ja.
Deswegen ist gerade auch das Thema so, also der ganze Eigenkörperteil finde ich ganz furchtbar. Ich weiß nicht, ob das dann auch bei Jeepers Creepers für mich dann angefangen hat, weil ich finde alles so, was mit dem Auge passiert, ganz furchtbar. Also Nadel und Auge, finde ich, ist eine der schlimmsten Szenen, die du für mich bauen kannst, ist irgendwie, wenn so eine Lobotomie quasi durchs Auge oder so, finde ich ganz furchtbar, wenn das mit einer Nadel irgendwie durchgeht, ist für mich absolut furchtbar. Und da zieht es sich auch in mir zusammen, weil ich sowas nicht haben möchte. Deswegen ist auf jeden Fall sowas, wo diese zwei, drei Filme, die mich da auf jeden Fall nachhaltig sehr geprägt haben und glaube ich auch meinen Horrorgeschmack quasi wirklich bis heute prägen.
Ich habe mal so eine kurze Unterbrechung mit dabei, also keinen Film, sondern was anderes und würde ich einfach mal, hört mal gut hin, kennt, ob ihr das wiedererkennt. Was ist das? Das ist
eigentlich erstmal nur ein Soundtest. Ja. Das ist ja diese Soundfirma THX.
X. Exakt. Das ist das Logo von THX. Und ich finde das so gruselig. Ich fand das immer.
Das ist schön. Wirklich. Schön. Okay, erzähl.
Ich finde das wirklich immer super gruselig. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also, ich bin auch nicht der Einzige. Ich habe im Internet Reddit-Foren gefunden, die das gruselig finden. Von diesem Logo gibt es natürlich verschiedene Variationen, die aber immer so darauf beruhen. Ihr kennt das sicherlich, das ist am Anfang von unterschiedlichen Heimmedien gelaufen. Dieses so ein großes in Großbuchstaben THX-Logo, das immer vor Filmen kam oder das manchmal auch auf Soundkarten drauf ist oder auf Stereoanlagen und so, denn THX ist erstmal ein Unternehmen, das 1983 gegründet worden ist von George Lucas ist als Zertifizierungsstelle gedacht worden. Also ein Kino, also das Kino zertifizieren sollte, Kinos, denn früher hat man festgestellt, vor allem George Lucas und auch Tomlinson Holman, das Toningenieur, dass das, was man im Studio abmischt, im Kino dann oft nicht so klingt, weil viele Kinos damals...
Christopher Nolan kann davon ein Lied singen.
Auch heute noch, weil manche Kinos sich nicht so richtig um eine gute Ausstattung, was Sound angeht, bemüht haben. Und dann klangen eben Filme, die gut abgemischt waren, die im Studio toll klangen, einfach beschissen auf der Kinoleinwand, weil unzureichende Technik. Und deswegen haben sie sich gedacht, okay, wir lösen das jetzt, indem wir so eine Zertifizierung schaffen und das auch kontrollieren. Also du bezahlst dann und beraten auch, ne? Also du bezahlst dann THX zum Beispiel auch dafür, dass die, ist immer noch so, dass die dich beraten, was du jetzt besser machen kannst. Es gibt zertifizierte Geräte, zertifizierte Boxen und so weiter, die man einbauen kann. Es gibt Raumspezifikationen, die erfüllt werden müssen, wenn ein Kino diese Zertifizierung haben will. Und wenn du ein Kino hast, ich glaube, ich weiß gar nicht, bei uns früher in Suhl, das hatte der Saal 1, hatte THX-Zertifizierung. Deswegen glaube ich, kenne ich auch diesen Sound. Und da sollte man, das sagt einem sozusagen, ja, das klingt gut.
So. Weil es quasi mal auch also ringsrum geht und alle mal Lautsprecher auf Maximum genutzt werden.
Na, es ist nicht, ja, es ist nicht sowas wie Dolby Atmos. Also, dass du weißt, okay, das ist jetzt die und die bestimmte Technik. Also, es gibt unterschiedliche Kategorien, was THX macht, aber das heißt nicht automatisch, dass du einen krassen Surround-Sound oder irgendwas hast, sondern das heißt einfach, dass die Soundqualität stimmt. Mhm. Die haben aber auch so Dings. Die haben aber in Deutschland in den letzten Jahren, deswegen hört man von denen kaum noch was, total an Einfluss verloren. Wohl, weil die, also Cinemax zum Beispiel hat komplett die Zertifizierung eingestellt, weil es zu teuer ist. Und weil es mittlerweile, wie gesagt, das ist ja vor allem was gegründet worden um Analogfilm. Der lief ja damals auf den Filmrollen, war sozusagen eine Magnetspur, glaube ich, war das, die für den Ton gesorgt hat. Und das war ein bisschen schwieriger. Heute bei Digitalfilm ist es ein bisschen einfacher. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, es ist einfacher geworden, gute Boxen zu haben. Also die Qualität des Kinos hat sich einfach durchaus erhöht. Einfach auch, weil die Konkurrenz zu Hause einfach höher ist. Ne? Wie viele Säle hat man heute, die einfach so sagen, okay, wir haben ja Dolby Atmos oder so. Einfach, weil es was anderes ist als zu Hause, um sich von da abzuheben. Ja, also in Deutschland gibt es, glaube ich, nur noch 20 Kinos oder so, die so eine Zertifizierung haben, einfach weil es auch teuer ist. Aber ja.
Aber konntest du für dich irgendwie erklären, warum du das so damals so gruselig fandest?
Nein. Ich konnte es damals natürlich nicht. Ich also spiele es einfach nochmal ab, aber man hört doch, dass es gruselig ist. Überleg mal, wenn das in einem richtig dröhnenden Saal ist.
Aber fandest du es nur im Kino gruselig oder auch dann zu Hause?
Ich weiß gar nicht, ob das zu Hause mal lief irgendwo. Im Kino fand ich es gruselig und das Soundlogo heißt tatsächlich auch Deep Note. Das ist nämlich was ganz Besonderes. Es ist ja eine synthetisch erzeugte Note sozusagen und synthetisch erzeugter Ton. Ein Crescendo, also ein lauter werdender Ton logischerweise, dessen Glissando, also der Wechsel in den Oktaven.
Ja, habe ich auch ehrlich gesagt.
Aus einem tiefen Frequenzbereich zwischen 200 und 400 Hertz, also tiefe Töne, immer zu höheren Tönen werden. Und das ist so ganz besonders zusammengemischt und tatsächlich bin ich nicht der Einzige, der das gruselig findet. So.
Aber hast du dann manchmal auch Filme dann fast rausgegangen?
Nein,
weil du das jetzt nicht. Aber
so schlimm ist es nicht, aber es ist mir immer aufgefallen und es hat sich so sehr eingeprägt, dass ich, als wir sozusagen diese Folge gesagt haben, okay, wir machen das Thema, dass es mir in den Kopf gekommen ist. Ach, da gab es doch dieses Logo mal. Vor Videospielen gibt es das ja auch zum Beispiel.
Das stimmt. Aber war es halt das Gleiche?
Mhm.
Hast du halt auch, ja, okay.
War das Gleiche, genau. Deep Note.
Okay. Interessant, das habe ich tatsächlich noch nicht so wahrgenommen. Aber ich kann es auch irgendwie schon verstehen, weil es so viel. Also an sich, wenn dieser Sound, den könntest du auch so in einem Horrorfilm ja abspielen, der würde sich ja nicht fremd anfühlen. Mhm. Also der würde ja total gut einpassen an sich.
Ja.
Für irgendwie ein Horror-Theme. Gut, dann mein dritter Film mehr oder weniger ist auch quasi vom Thema her ein Klassiker. Ich hatte jetzt Body Horror, das ist auf jeden Fall ein großes Ding von Filmen natürlich, was mit dem menschlichen Körper passiert. Aber es gibt natürlich auch noch die expliziten Monsterfilme.
Ja.
Und da gibt es natürlich besonders ein Monster, eine Art von Monster, die es auch in der echten
Welt gibt. Jetzt nicht schon wieder Alien.
Das ist kein Alien, nein. den habe ich tatsächlich erst glücklicherweise erst später geschaut. Wenn ich den wahrscheinlich als Kind gesehen hätte, keine Ahnung, ob das so gut funktioniert hätte. Aber was natürlich auch, was Monster sind, die in der Realität gibt, deswegen gerade ist es furchtbar, natürlich Spinnen.
Oh, ja.
Spinnen.
Ja.
Ne? Und ich hatte viele Jahre wirklich auch eine sehr große Arachnophobie, muss man sagen. Die war vor allen Dingen bedingt durch Filme, die ich nicht gesehen habe. Habe ich zum Beispiel A Wreck Attack auch gesehen, damals mit Fabian zusammen. Das war noch ein Film, also das ist dann auch ein Film, große Spinnen greifen in eine Vorstadt an und die amerikanische Vorstadt kämpft dann dagegen. Mhm. Ist eigentlich auch ein super Trash-Film oder so ein bisschen auch lustig gemacht. Da war ich schon ein bisschen älter, den fand ich trotzdem schon gruselig und eklig, aber da war noch ein bisschen durch die Machart war es nicht ganz so krass. Mhm. Aber ein Film wirklich, der meine Spinnenphobie befeuert hat auf jeden Fall, war Arachnophobia, sehr gut betitelt, von 1990 mit Jeff Daniels in der Hauptrolle und John Goodman als Kammerjäger. Und dort, Jeff Daniels spielt dort einen Arzt, der da auch in der Vorstadt, könnte man auch mal analysieren, warum viele Horrorfilme in Vorstädten spielen, und auch in der Vorstadt kommt. Dort ist eine Spinne aus Südamerika eingewandert durch einen Forscher. Da kommt er irgendwie aus dieser Vorstadt her. Der ist dort tatsächlich gestorben in Südamerika durch eine Spinne. Mhm. Und in dem Sarg dieses Forschers ist dann die Spinne mitgereist. Mhm. Und die ist nun, kommt aus Südamerika, ist in Nordamerika angekommen und verbreitet sich dort oder findet dort Artgenossen, mit denen er sich verbündet. Und da entsteht ein neuer Hybrid. Mhm. Dann zusammen. Und das ist dann eine super, super, super krass giftige Spinne, die sich auch verbreitet, die auch wie Ameisen in der Kolonie funktionieren, was Spinnen ja eigentlich in Wahrheit gar nicht tun. Mhm. Aber da wirklich wie eine Kolonie, wo es eine Königin gibt und dann ganz viele kleine Arbeiterspinnen und die sich quasi dass diese Vorstadt übernehmen. Der Film, muss man auch sagen, ist eigentlich auch eine Horror-Comedy, wirklich. Das habe ich damals als Kind auch, ist das gar nicht angekommen, da ist nur der Horror-Aspekt angekommen. Tatsächlich sieht man nämlich auch, wie anders dann Filme wirken können. Da war tatsächlich auch, ich habe mir noch mal ein bisschen kurz Interviews durchgelesen, sehr von Alfred Hitchcocks Die Vögel inspiriert, so von der Idee her, dass wirklich so eine Kleinstadt übernommen wird von vielen kleinen Wesen, ja. mehr oder weniger. Ist dann aber ein bisschen anders inszeniert, weil Hitchcocks Die Vögel ist natürlich schon Horror-Thriller, kann man wirklich sagen, und die Arachnophobie wirklich Horror-Comedy. Da ist gerade John Goodmans Kammerjäger ist super drüber gespielt. Mhm. Der ist so ein Badass, so ein bisschen, der auch immer so eine One-Liner dann droppt, damit er auf irgendeine Spinne tritt oder so. Deswegen, aber das ist, wie gesagt, für mich als Kind gar nicht angekommen. Es gibt auch so eine Szene, die ich echt jetzt im Nachhinein sehr clever finde, weil wenn man sich den Film im Kino angeschaut hat, wir hatten ja die letzte Folge, die ist ja die Popcorn-Folge gewesen, hat man Popcorn gegessen und es gab eine Szene in Arachnophobia, wo sich ein älteres Ehepaar gerade vor ihrem Fernseher setzen, gerade ihre Lieblingssendung schauen und da sich auch eine Tüte Popcorn hingestellt haben und da befindet sich eine dieser giftigen Spinnen in dieser Popcorn-Schüssel.
Clever.
Und greift dann so rein und greift dann in die Spinne rein und dann passiert's. Ne? Und das ist natürlich wahnsinnig clever als Publikum, wenn man sich das im Kino angeschaut hat, man gerade selber.
Ich kann mir richtig vorstellen, wenn du so ein ich stelle meinen Popcorn lieber weg.
Lieber mal weg. Und für mich hat das einerseits, die Szene ist hängen geblieben, als auch die Endszene, das Finale, da befindet sich dann Jeff Daniels in seinem Keller von seinem Haus, weil dort ist natürlich dann das Nest, das Hauptnest dieser Spinnen und dann auch die Königin, die dann auch, weil das muss man sagen, größtenteils wurden hier mit echten Spinnen auch gearbeitet. Okay. Die irgendwie, es gab ja auch einen Spinnentrainer, der die, also irgendwie zumindest, man kann die wahrscheinlich nicht direkt trainieren, aber zumindest wahrscheinlich
an
eine Bahn hinlenken, dass man weiß, wo die ungefähr hingehen. Also ich kann mir nicht vorstellen,
vielleicht sind Spinnen ja klüger, als man
denkt. Vielleicht sind wir auch klüger, als man denkt, aber auf jeden Fall ist, viele der Spinnen, die man sieht, sind so echt, auf jeden Fall. Aber es gibt gewisse Roboter-Spinnen oder Puppen, mit denen gearbeitet wurde und das dann zum einen diese Mutterspinne, die ist dann halt extrem groß, also die ist immer noch nicht Arachitech, also haushoch groß, sondern halt noch so vielleicht so 40, 50 Zentimeter, also absolut widerlich natürlich, dass sie so groß ist, aber ist noch halbwegs denkbar, so könnte vielleicht eine Spinne in Südamerika so groß sein oder in Australien. Aber da finde ich auch, zumindest die Szene, die ich jetzt auch nochmal angeschaut habe, sehr cleverer Wechsel zwischen halt echten Spinnen und dann halt den Roboterspinnen. Da haben die echt auch einen guten Style gefunden, dass das funktioniert. Das ist natürlich, dadurch, dass es eine Horror-Comedy ist, hat es natürlich auch nicht diesen ganz Realismus-Anspruch oder kann dann auch ein bisschen drüber sein, aber ich finde, die haben ja an sich einen guten Ton getroffen. Das hat für mich natürlich als Kind super, super funktioniert, im negativen Sinne. weil es natürlich dann super real wirkte, weil es halt teilweise auch echte Spinnen waren, mit denen gearbeitet wurde. Und es gibt dann auch teilweise so in eine Szene im Bad, wo da jemand so in die das Abflussrohr guckt und dann kommen ganz viele kleine Spinnen raus und so. Das ist auch so hängen geblieben. Aber auch an sich auch ein Film, den ich dann wirklich nur so einseitig wahrgenommen habe, muss man sagen. Und dann für mich so wirklich so ein Paradebeispiel war für, oh Gott, Spinnen sind das absolut furchtbarste und schlimmste auf der Welt. Und lustigerweise wurde 2022, im letzten Jahr, wurde auch ein Remake angekündigt von Arachnophobia. Mal gucken, ob es dann noch wirklich kommt. Gerade Horror-Comedy ist ja auch schon und so ein Subgenre, was es nicht so viel gibt, weil es auch sehr natürlich herausfordernd ist, was komödiantisch zu machen, was aber trotzdem irgendwie einen Horror-Aspekt hat. Mhm. Aber mal schauen, ob das funktioniert. Aber für mich als Kind auf jeden Fall so ein Film gewesen. Den habe ich auch damals irgendwie beim RTL 2, ich kann mir wirklich sagen, dass ich bei RTL 2 gesehen habe, beim Durchseppen, der dann irgendwie dann auch 20 Uhr kommt, weil der ist ab 16 freigegeben. Mhm. Ich habe nochmal geschaut. Aber vielleicht waren nochmal ein, zwei Szenen rausgeschnitten und dann war es irgendwie
ab 12
dann für die Fernsehvariante, weil ich kann mich sogar erinnern, dass ich die mit meinen Eltern geschaut habe. Ja. Und dann spätestens dann aber bei dem Finale dann mit der großen Spinne dann wirklich weggelaufen bin, weil ich das dann nicht gesehen habe. Und ich finde auch die Tagline des Films, also so der Werbespruch, der auf Plakaten steht, finde ich im Englischen eigentlich ziemlich clever. Ist nämlich 8 Legs, 2 Fangs, and an attitude. So, also 8 Beine, 2 Zähne oder Fangzähne und eine Attitüde. Und die Attitüde haben dann nicht diese Spinne, weil die ist nämlich auch ganz schön rachlüstig, diese Mutterspinne gegenüber dann dem Hauptdarsteller, weil die haben dann auch so, die treffen mehrmals aufeinander und die Spinne ist dann ganz schön angepisst von dem. Also die ist dann wirklich sehr, sehr intelligent. Aber ja, aber an sich ein cooler Film, falls ihr den noch nicht mehr gesehen habt, wenn ihr für Spinnen durchaus offen seid. Ich bin mittlerweile, kann ich diese kleinen Spinnen oder die echten Spinnen im Film kann ich mittlerweile sehen. Das ist für mich kein Problem. Die könnte ich, glaube ich, auch mit ein bisschen Entfernung, wenn die hier mir auf den Tisch sehen würde. Ich würde dich total ausreißen. Das ist besser geworden. Bei der ganz riesen Spinne wäre es vielleicht noch was anderes.
Ja, also wenn wirklich jetzt hier eine Spinne kommen würde, dann hätten wir wahrscheinlich echt ein Problem. Als niemand, der uns rettet. Ich bin auch so ein bisschen Spinnenphobie, eine leichte. Wobei mit kleinen komme ich mittlerweile klar.
Ja, also kleine
Kinder. Sind die mit den langen Beinen.
Also, aber auch selbst wenn es kleiner Körper ist, es gibt ja diese Opa-Langbeins, hießen bei uns, die haben ja extrem lange Beine, aber die sind super an sich klein, super klein.
Die fand ich auch scheiße.
Also die fand ich auch als Kind super scheiße, aber ich glaube, mittlerweile kann ich die auch sehen. Also, oder die könnte ich auch mit ein bisschen Abstand, kann ich die mit dem Schuh oder so auch kaputt hauen. Das geht so gerade.
Ich muss ja aus moralischen Gründen einfangen
und ich mach's dann mit dem Staubsauger oder so. Das ist dann für
mich. Das ist aber nicht sicher, ne? Die kommen wieder rausgekrabbelt.
Ja, das ist dir klar, oder? Das ist tatsächlich auch eine Angst. Und ich weiß auch nicht, ob es da einen Film, das weiß ich gerade nicht, ob es da mal einen Film gibt, wo das genauso passiert und das deswegen bei mir auch so drin ist. Aber ich habe es jedes Mal auch, ich mach's nicht so häufig, aber manchmal, wenn ich dann wirklich eine Spinne einsauge, dass ich den Gedanken habe, die können ja rauskommen, da passiert irgendwas Schlimmes. Und die sind dann richtig pisst.
Ja, wirklich.
Verständlich.
Weggesaugt.
Ja.
Falls ihr wisst,
ob es da einen Film gibt oder irgendwas, wo das vorkommt, dann schreibt mir das. Dann würde ich mal wissen, ob das daher kommt. Sehr guter Gedanke.
So, ich habe noch 2. Ich mach mal den obligatorischen Anime, weil muss ja. Und zwar habe ich wieder einen, den habe ich auch so in dem Alter gesehen, in dem ich Martyrs gesehen habe. Der ist nicht ansatzweise so extrem. Nicht jeder ist so cool auf dem Schulhof, wie er tut. Und zwar habe ich Elfenlied mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja.
Ist eine Anime-Serie, 13 Teile, auch 2004, glaube ich, sogar erschienen, aber 2008 erst in Deutschland. Also kam zu uns deutlich später. Ist kein Horror, aber ist, also es gibt deutlich schlimmere, horrormäßigere Anime auf jeden Fall, auch aus der Zeit oder auch von vorher. Ist aber schon so ein bisschen Thriller, Splatter, Drama-mäßig, würde ich jetzt mal sagen. Es geht im Prinzip, kurz zusammengefasst, um genetische Mutationen, also junge Frauen, die genetisch mutiert sind, sogenannte Diklonii ist die Mehrzahl, sondern Diklonius, die haben sogenannte Vektoren, also unsichtbare Gliedmaßen, die man nicht sieht, mit denen sie aber, die extrem schnell sind, die extrem weit sind und so weiter, extrem lang sind. Und die Intro-Szene ist schon sehr
blutig.
Ja, genau. Und tonsetzend für die ganze Serie, in dem sich nämlich Lucy, unser Hauptdiklonius, befreit aus einer Forschungseinrichtung, in dem sie ganz, ganz viele Leute tötet und eben sie kann mit ihren Vektoren eben auch schneiden beispielsweise und schneidet dann Köpfe ab, Arme ab, alles was man so abschneiden kann bei Menschen, schneidet sie ab und da gibt es dann durchaus im Laufe der Serie noch ein paar andere Szenen, die sehr brutal sind. Wobei auch da gibt es wieder deutlich schlimmere Animes. Aber trotzdem, ich glaube, was die auch wieder so für mich so gruselig gemacht hat, war, dass es wieder verbunden war mit sowas Psychischen. Erstmal ist es eine gute Geschichte. Ne? Also ich habe den auch jetzt letztens tatsächlich nochmal geguckt. Da war jetzt irgendwie bei Amazon Prime für eine kurze Zeit irgendwie verfügbar. Habe ich nochmal nachgeschaut. Hat mir immer noch gut gefallen. Ist eine traurige Geschichte, und das macht's aber auch aus, ne? Du baust zu den Figuren, Lucy ist dann sozusagen, hat einen Helm auf und wird angeschossen oder der Helm wird eben von einer Kugel getroffen, dann verliert sie ihr Gedächtnis und ist nett und wird gefunden von zwei jungen Studierenden, bei denen sie dann lebt als Niu, weil sie nur Niu noch sagen kann, und switcht dann aber hin und her durch äußere Einflüsse, je nachdem. Und während sie halt gnadenlos ist als Lucy, ist sie als Niu komplett unbedarft und weiß überhaupt nicht, dass sie irgendwie anders ist oder so. Aber auch die Hintergrundgeschichte, die unser Hauptcharakter Kota verdrängt hat offenbar, da gibt es nämlich eine Vorgeschichte, so ein Zufall, die wird sozusagen dann erst Stück für Stück revealed, die auch sehr traumatisierend und sehr traurig ist für ihn. Also auch ein spannendes Psychogramm von ihm wird aufgebaut, sag ich mal. Also das ist ein Anime, den ich auch empfehlen kann, wenn man ein bisschen härteren Magen hat, aber das war damals auch schon so die Zeit, wo man eben das geguckt hat und so gedacht hat, oh, guck mal, das ist ja krass und so.
Ja, das war für uns damals, das Elfenlied war auch in unserer oder meiner Freundesgruppe der erste Anime, das war der Next Step nach.
Ja, eben, genau.
Nach
genau.
One Piece, ja. Detective Conan,
ja,
und so.
Alles war so, die waren auch die waren auch blutig, aber die sind ja auch zum Großteil zensiert worden von RTL 2, also ja. So eine Art Selbstzensur, die danach dem Amoklauf in Erfurt stattgefunden hat in den deutschen oder in den Privatmedien, wo man gesagt hat, wir gucken mal, also so diese Videospieldebatte, dann hat man wohl im Nachhinein auch gesagt, wir gucken mal, dass diese Kinderserien nicht ganz so blutig sind. Dann hat man bei Naruto, also bei dieser neueren Generation, hat man dann das komplette Blut rausretuschiert und so. Conan, die ersten Folgen sind, da war das noch drin und dann gibt es aber Schnittlisten, die dann später kommen und so weiter. Aber man kommt sozusagen aus dieser unbedarften, schonen Art Anime-Welt und dann guckt man Elfenlied und sagt so,
oha, das geht auch. Und ich weiß auch noch, wir hatten einen mit einer PSP und der hatte das da draufgeladen und da haben wir das auch bei einem Klassentreffen oder bei einer Klassenfahrt dann im Bus dann gezeigt und habe ich das auch das erste Mal gesehen. So, Alter, krass, das haben wir nie vorher so gesehen.
War auch so ein bisschen ein Reiz des Verbotenen natürlich.
Obwohl es eigentlich gar nicht, ich weiß, gut, Elfenlied war dann nie verboten.
Nee, aber für uns,
aber so natürlich, weil's
eindeutig ab 16. Und ja, und deutlich brutaler, als das die Eltern wahrscheinlich gewollt hätten.
Auf jeden Fall, ja.
Deswegen, also bei mir auf jeden Fall.
Bei mir höchstwahrscheinlich auch. Deswegen, aber ich habe das tatsächlich dann nie, ich habe dann ein, zwei Folgen davon dann auf dieser PSP gesehen, aber dann nie zu Ende oder weitergeschaut. Und ich habe wirklich nur dann auch diese Intro-Sequenz, die dann schon sehr, wie du sagst, den Ton setzt und auch mit Blut nicht spart, die an sie kann ich mich auch sehr, sehr, sehr gut erinnern. Aber darüber hinaus habe ich es dann nie weitergeschaut.
Lohnt sich sehr. Ja, das ist ein guter Anime. Jo, hast du noch was?
Nee, an sich, ich hatte jetzt diese drei, die ich rausgesucht habe, oder fünfeinhalb Filme wären dann schon gewesen, die so am einprägsamsten. Es gab noch mal ein paar andere, es gab noch sowas wie auch ein paar X-Faktor-Folgen, die so hängen geblieben sind. Auch so einen mit einem, irgendwie, der war irgendwie drei, vier, also könnte sein, dass der 3-4 Meter groß war, so ein Einbrecher, der irgendwie irgendein Mensch, der halt riesengroß war und dann irgendwo eingebrochen ist und dann eine Frau irgendwie über das, also quasi so groß war, dass er und die hat irgendwie im ersten oder zweiten Stock gewohnt und der hat dann einfach, weil er so groß war, stand halt direkt am Fenster und hat mit seinen großen Armen quasi diese Frau gepackt. So war dann die Geschichte von dieser Exekution. Das ist auch so hängen geblieben, weil ich das auch super gruselig fand, wenn so ein Mensch so groß werden kann. Aber das war jetzt nicht, das waren dann so einzelne Folgen, deswegen wollte ich das jetzt nicht direkt reinnehmen. Und X-Faktor, wie gesagt, wurde, glaube ich, nochmal eine eigene Folge wert.
Okay, ich hätte noch eins, aber ich mache das nur ganz kurz, weil kennst du diese drei Gesellen hier?
Sollen wir aufpassen, wir haben ja auch ein paar Kerzen. Ja.
Ich halte die mal auch in die Kamera.
Ja, ist ein Hund. Das,
kennst du die?
Warte mal, drei, das ist doch so ein DDR-Märchen oder so ein DEFA-Märchen?
Ja, exakt.
Doch, die kenne ich. DEFA-Märchen habe ich eigentlich, glaube ich, alles gesehen. Ja,
ein Stück rein. Und zwar,
aber welches Märchen?
Das sind die drei, das Feuerzeug.
Ja, mit den, auch mit dem, es gibt auch einen Hund mit drei Köpfen?
Nee.
Also du wusstest dann einen?
Es sind nur drei Hunde.
Hast drei Hunde, aber gut, und in meinem Kindheitskopf waren es dann irgendwie,
Der basiert auf einem Märchen von Hans Christian Andersen, also das Feuerzeug auch. Und ich fand den immer, ich weiß gar nicht, also als ganz, ganz kleines Kind bei meinem Opa gesehen, also wirklich klein, und ich fand diese drei Hunde, die sind total süß eigentlich. Wirklich, und wie dieser Dogge einfach noch so große Ohren angeklebt haben, das sieht eigentlich total dämlich aus, aber ich fand das damals so gruselig. Ich erspare mir jetzt das. Guckt euch das an, das ist wirklich ein schönes DEFA-Märchen, das Feuerzeug 1959.
Aber die sind ja groß in dem Märchen, oder?
Die sind groß, genau, die sind also überlebensgroß.
Größer als Menschen.
Ja, genau, größer als Menschen. Ja. Und das war aber auch, wenn du es heute siehst, du siehst das total. Du siehst total, okay, das ist so reingeschnitten, und du siehst auch, die tauchen auf und verschwinden an manchen Stellen. Das ist einfach nur so ein Hardcut sozusagen. Ich fand das aber als Kind, so, das war die erste Berührung mit Special Effects. Ne? Ich meine, der Film ist von 1959, aber toll. Also
ich weiß auch noch, dass ein DEFA, ich glaube, es war eine DEFA-Verfilmung von Hänsel und Gretel, die bei mir total reingeschlagen hat, tatsächlich. Wo dann auch die, ich glaube, es war eine DEFA-Variante, wo dann auch die Hexe da dann auch so ein bisschen horrormäßig natürlich als Monster erstmal inszeniert wird, dass du die eine Weile nicht siehst, nur ein paar so im Schatten, eine Silhouette von ihr. Das war auch noch so, was ich als Kind mega gruselig fand.
Ja, also der Film,
Märchen sehr generell.
Ja, auf jeden Fall. Und der Film lohnt sich auch, weil er so ein paar spannende Narrative auch anbietet. Also auch welche, wo du sagst heute, okay, die sind in die Jahre gekommen. Also zum Beispiel holt er sich die Prinzessin dann nachts, lässt er die von einem dieser Hunde quasi entführen und guckt ja beim Schlafen zu und so, also so weirde Sachen. Aber er hat natürlich, ist er auch sehr antikapitalistisch, ne? Die Reichen werden so als herzlos und böse dargestellt und man sieht, dieser Reichtum, der ist nicht gut, und dann hast du nur falsche Freunde. Aber wenn du einmal was für andere tust, das hält ein Leben lang und rettet dir am Ende den Arsch. Also das,
wie ist das denn in der auch BRD angekommen?
Das weiß ich zufällig, weil das habe ich dir natürlich auch schon vorher geschickt, fand das so krass. Und zwar gibt es ein Zitat, ich weiß gar nicht mehr, von Ralf Schenk war das, glaube ich, von der, leider schon verstorben, aber Vorsitzender der DEFA-Stiftung gewesen. Der Film sei zwar unterhaltend und bewegend, aber in der Bundesrepublik nicht spielbar, wurde damals wohl gesagt, befanden die Verleiher, so sei es, Zitat, nicht angebracht, die Reichen im Spiegel ihrer Hartherzigkeit zu zeigen und am Ende des Films eine Art Revolution fortzuführen, bei der das Volk die Herrschenden davonjagt.
Ja, aber ich finde sehr schön, dass ihr dann auch im Spiegel ihrer Hartherzigkeit, das ist sehr schön, weil das sagt auch, also so sind sie.
So sind sie.
Nicht eine angebliche. Ja.
So sind sie, man darf sie aber so nicht zeigen.
Genau, exakt. Das ist eigentlich die Aussage. Das darf nicht sein, deswegen alles gesagt.
Also genau, und vielleicht da ein Verweis an unsere Folge Zensur in der BRD. Guckt da mal bei uns filmmagazin.audio, Zensur in der BRD. Auch sehr interessante Folge mit dem Historiker Andreas Kötzing, wo wir darüber sprechen. Das war's. Gibt es Neuigkeiten? Ich habe jetzt nichts gesehen.
Ich hatte, glaube ich, irgendwas, aber.
Machen wir beim nächsten Mal.
Ich hab's gerade nicht im Kopf.
Wenn Halloween rum ist.
Ja, wenn Halloween rum ist, dann sammeln wir noch ein bisschen was.
Ja, gruselt euch schön, schaut mal vielleicht einen Horrorfilm oder so, wenn ihr das wollt.
Oder eine Horrorserie, gibt's ja mittlerweile auch ein paar. Auch ganz interessant, weil das natürlich im Serienformat nochmal herausfordernder ist, würde ich fast sagen.
Ja.
Das dann über die Länge so zu halten, deswegen finde ich immer, Serien ist immer sehr mutig. Das
sind die ganzen mal einfach machen können und Supernatural mitbringen können.
Ja, aber es ist wirklich cool, also es ist ja nur, ist das nicht erschaukend?
Die ersten Folgen.
Okay.
Also dann, macht's gut. Warte mal, ich guck mal, ich dimme jetzt hier das Licht. Oh. Achtung, dann
haben wir ist ja hier alles virtuell.
Oh, ja, sieht das? Dann haben wir nochmal hier so. Gruselt euch schön. Tschüss, macht's gut.
Ciao.